Ich begrüße euch alle recht herzlich, dass du es auch geschafft hast. Jeder Mensch ist wertvoll. Ich soll recht herzliche Grüße von unserem Pastor Johannes Matutis bestellen. Er hat heute einen dringlichen geschäftlichen Termin und hat mich deshalb gebeten, ob ich das Wort Gottes mit euch teilen möchte. Und hier bin ich. Aber es kommt auch nicht darauf an, wer hier vorne steht, sondern auf das Wort Gottes. Ich möchte heute mit einem Lied anfangen. Ihr braucht keine Angst haben, ich singe nicht. Ich möchte es nur sprechen. Ich habe schon eure Gesichter gesehen, dass ihr so erschrocken wart darüber. Aber es wäre schön, wenn ihr es vielleicht mit mir zusammen sprechen würdet. Es ist aus dem Gesangbuch Jesus, meine Freude. Und es heißt, Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut, ich preise dich. Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut, ich preise dich. Dein Wille, Herr, ist gut. Dein Wille, Herr, ist gut. Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist. Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertrau ich still. Weil du für mich das Lamm geworden bist. Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertraue ich still. Weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Herr, weil du jetzt für mich beim Vater flehst. Herr, weil du jetzt für mich beim Vater flehst, vertraue ich still. Droht der Feind, so schau hin auf dich. So schau ich hin auf dich. Droht der Feind, so schau ich hin auf dich. Ein Bergungsort bist du, o Herr, für mich. Ein Bergungsort bist du, o Herr, für mich. Ist auch die Zukunft meinen Blick verhüllt, ist auch die Zukunft für meinen Blick verhüllt, vertraue ich still. Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertraue ich still. Sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, mir ist es genug. Mein Herr geht selber mit. Amen. Tja, wir haben immer so einen menschlichen Geist auch noch bei uns. Oh ja, danke. Was ist eigentlich, warum sehen wir uns oftmals nach der Erkennung und Liebe der Menschen? Wir wollen oftmals gelobt werden. Aber ich sage, hier ist immer ein Stopp für die rote Ampel. Wenn du das Lob von Menschen erwartest, wirst du ihnen dienen anstatt Gott. Und du wirst enttäuscht werden von den Menschen. Die Mitarbeiter Gottes, das sogenannte Bodenpersonal Gottes, sollte immer das Augenvorziel haben, die Förderung des Nächsten. Unser Ziel sollte immer die persönliche Beziehung zu Gott sein. Das ist das Wichtigste für uns alle, dass wir die Beziehung zu Gott haben. Gott lieben von ganzem Herzen. Der Prophet Jeremia mag wenig Erfolg gehabt haben in seinem Dienst als Prophet. Er hatte aber Frucht für Gott durch sein Glaubensgehorsam. Nicht große Zahlen, volle Bänke und Ansehen bei den Massen ist das Ziel des Heiligen Geistes. sondern die Beziehung zu Gott. Es nutzt nicht, wenn wir übermäßig volle Räume haben und sonst und Jesus steht draußen. Ein Spitzenarbeiter, der aber Gott nicht an erster Stelle steht, ist nichts wert im Reiche Gottes. Lieber ein schwerfälliger Mitarbeiter, der aber von ganzem Herzen für Gott da ist und Vertrauen zu ihm hat und als einen mit Doktortitel und einem halben Herzen nur. Mein Thema ist heute, Gott hat alles getan. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber vergessen wir nicht oft, dass alles nur Gnade ist, was wir haben? Von früh bis abends könnten wir doch Gott danken. Viele Menschen nehmen zwar Jesus als ihren Retter, Heiler und Befreier an, doch anschließend begrenzen sie ihn durch ihr eigenes Handeln, ihre innere Einstellung. Wie oft sind wir stolz auf unsere eigenen Werke? Oft bringen wir Gottes Herrlichkeit auf die Ebene vergänglicher Menschen. Stolz berichten wir, was wir alles gemacht haben. Wenn Evangelisation ist, schauen wir auf den Starprediger, erzählen überall rum, den müsst ihr hören. Und schon haben sie alle Tage Zeit. Und der Lobpreis, der war toll, die hatten ja tolle Stimme. Aber von wem haben wir das alles? Von wem haben wir diese Fähigkeiten, dass wir gut singen können? Das nützt alles nicht. Wir müssen uns immer wieder die Größe Gottes bewusst werden, in allem, was wir tun. Wer im ganzen Universum kann ein Vergleich mit Gott standhalten? Was können wir schon für Gott tun? Er hat doch schon für uns alles getan. Wenn man sich das bewusst macht, kommt man wieder runter auf seinen Teppich. Alles, was wir machen können, versteh mal richtig, hat Gott schon im Voraus geplant und getan. Halleluja. Er hat alles geschaffen und er sagte einmal, dass die Erde ein Schemel sei. Kann ich nur noch auf irgendetwas stolz sein oder eingebildet? Muss nicht das Ich aufhören? Was kann ich von mir aus machen? Wie groß ist unser Gott und wer bin ich? Denk mal drüber nach. Im Grunde kann ich doch nur gute Werke tun, die er schon für mich gemacht hat. Und trotzdem steigt immer wieder unser Stolz hervor, auch bei vielen Christen. Wisst ihr, innerlich kommt es immer wieder hoch. Unser Adam schwimmt immer. Ist jemand hier, der das auch kennt? Naja, es sind so ein, zwei hier. Was tue ich alles für Gott und was nehme ich alles auf mich für ihn? Sagen wir oft. Vorsicht, dieser Gedanke ist nicht so gut. Denn überlegt mal, wer bin ich und wer ist Gott? Wer ist Renate und wer ist Gott? Ihr könnt euch auch euren Namen einsetzen dafür, wenn ihr wollt. Und manchmal denken wir in unserem Verstand, wir sind auf der gleichen Ebene mit Gott. Aber wir müssen wieder runterkommen. Ich kann gar nichts machen. Alles, aber auch alles hat mir Gott gegeben. Alles ist Gnade. Gott hat alles schon im Voraus für mich und für dich getan. Dieselben Fehler machen oft gerade auch die Menschen, die die Geheimnisse Gottes anvertraut waren und die sich damit angeblich besonders befassten. Schauen wir uns mal Adam an. Er hörte auf die Weisheit der Schlange. Sie sprach, Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. Erkennen Gutes und Böses, 1. Mose. Der Psalmist, der sagt, Gott, wer bist du? Adams Versuch, getrennt von Gott und selbst Gott zu sein, war in den Hosen gegangen. In der Verblendung seines Verstandes setzte er Gott auf die menschliche Ebene. Aber Gott ist trotzdem gnädig und ruft, Adam, wo bist du? Aber er versteckte sich. Er hat sich's nicht eingestanden. Er will immer wieder die Beziehung zu uns herstellen. Es ist auch manchmal Gefahr, wenn wir manchmal für andere beten und es geschieht was. Das Gebet wird erhört. oder bei uns andere aufnehmen oder helfen, dann haben wir oft die Tendenz, dass unsere Brust anschwillt und denkt, ach, was bin ich gut. Ja, aber Bruder, Schwester, ich finde es toll, dass es dir gut geht, sagen dann auch einige. Ich habe für dich gebetet und deshalb geht es dir auch so gut. Und die andere Schwester antwortet dann, danke Schwester, du bist toll, Mensch, du hast eine Vollmacht, ich spüre das. Auch das ist eine große Gefahr für uns Christen, die wir ausgesetzt sind. Gefahr sind zum natürlich auch weltliche Interessen oder Sünden. Aber die schlimmste Gefahr für uns Christen ist ein übermäßiges Verlangen nach Erfolg in der geistlichen Arbeit. Ganz wichtig ist die Suche, nie Anerkennung von Menschen, sondern nur von Gott zu suchen. In Lukas 10, 20 heißt es, zu Jesus sind auch mal die Jünger gekommen und erzählten ganz stolz, stell dir mal vor, sogar die Dämonen waren uns untertan, sogar die Kranken sind gesund geworden. Aber Jesus antwortete, egal, das ist nicht wichtig. Freut euch lieber, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Amen. Das ist wichtiger als alles andere. Der Segen und die Gnade Gottes ist in allem entscheidend. Der Segen und die Gnade Gottes fließt durch reine, ungeheuchelte und glaubensvolle Herzen der Liebe. Dieser Bibelvers ist sehr heilsam. Im Grunde können wir überhaupt nichts tun. Auf nichts können wir uns was einbilden oder stolz sein. Gott sagt, meine Hand hat alles getan. Amen. Und das ist Realität. Und dieses Wort bringt uns zurück auf den Boden. In Jesaja 66, Vers 1 bis 2 steht geschrieben, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde meiner Füße Schemel. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, da ich ruhen soll? Hat doch meine Hand das alles getan und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der gebeugten und niedergeschlagenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Was heißt vor Gottes Wort zittern? Man könnte es so zusammenfassen, dass man in allen Dingen Gottes Wort gehorsam ist und tut, was er sagt. Auch wenn es so erscheint, dass es für uns kein Vorteil ist. Wäre Kompromisse einzugehen. Wir müssen uns ganz bewusst machen, unser Gott ist gut. Gott ist gut, alle Zeit. Liebe Schwester, lieber Bruder, wir müssen uns ganz bewusst sein. Jedes Trübsal, jedes Problem, das wir an der Hand Gottes ausgesetzt sind, wird am Ende Gutes bringen. Seid ihr damit einverstanden? Viele, glaube ich, wären jetzt einverstanden, wenn es ihnen zurzeit gut geht. Leute, die heiraten, sagen auch Ja auf den Standesamt. Ganz euphorisch. Aber wie sieht es in den Krisenzeiten aus? In Anfechtung? Schmeißen wir denn alles hin? Oder machen wir weiter? Hier erkennen wir erst den Glauben im Vertrauen in der Liebe, wie wirklich es um uns bestellt ist. Israel hat damit große Schwierigkeiten. Sie hatte Gottes Wort gehorcht, aber wie lange? Solange sie Vorteile für sich selbst gesehen haben. Wo sie aber leiden mussten, keine Vorteile für sich sahen, fielen sie von Gott ab und beschwerten sich und wurden verbittert. Wie oft hatten sie für Befreiung gebetet und gefleht, dass Gott sie erlösen sollte von den ägyptischen Unterdrückern. Der Herr sagt aber zu Mose, darum bin ich herabgekommen, um euch aus der Gewalt der Ägypter zu retten und aus diesem Land zu führen in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Mose war gehorsam und ging zum Pharao, verkündete Gottes Wort und sagte, lass mein Volk ziehen. Wie war aber die Reaktion vom Pharao? Die Reaktion war, das Elend der Israeliten noch zu steigern. Gottes Wort der Freiheit hat ihre Qualen noch gesteigert. Und nun fingen sie sich an, bei Mose zu beschweren. und sagten zu Mose, Mensch, lass uns doch in Ruhe, was soll das alles? Was bringt es, dass du mit den Pharao sprichst, predigst, haben wir davon einen Vorteil? Im Gegenteil, es ist alles nur noch schlimmer geworden. Der Pharao erschwert uns das Leben, nur noch mehr. Als Gott sie letztendlich dann doch noch von Ägypten erlöste, verhärtete sich das Herz von dem Pharao und er verfolgte die Israeliten. Als die Israeliten am Roten Meer angekommen sind und merkten, dass sich die Ägypter vereint haben und sie verfolgten, ging das Geklage und das Gesülze wieder von vorne los. Haben wir es dir nicht gleich gesagt, dass du uns in Ruhe lassen sollst? Wir wollen lieber den Ägyptern dienen, als in der Wüste zu sterben. Wie viele wollen wieder zurückgehen in das alte Leben dann, wenn es nicht so klappt? Denkt mal drüber nach. Was sagten sie? Erinnert euch, sie sagten, es wäre besser für uns. Man könnte es auch so ausdrücken, was haben wir davon, auf Gottes Wort zu hören, wenn es in unserem Leben schlechter geht? Das musst du doch einsehen, Mose. Uns geht es schlechter und nicht besser. Sie vergleichen ihren früheren Lebensstil mit den jetzigen Umständen. Sie waren drauf und dran, wieder umzukehren. Bequemlichkeiten war ihnen wichtiger. Gottes Wort interessierte sie nicht mehr. Sie sahen keinen Vorteil mehr für sich. Denkt mal drüber nach. Wie sieht es bei uns aus? Jeder schaue mal auf sich. Als Gott das Meer teilte und die Israeliten es durchschritten und sahen, wie die Unterdrücker begraben wurden, ja, da feierten sie wieder Gottes Güte und sangen und hüpften und tanzten in ihrem Ego und waren sich ganz sicher, wir werden nie wieder an Gottes Liebe, Güte und Gnade zweifeln. Nie wieder. Geht es uns nicht oft auch so? Kennt ihr solche Redensarten? Ich habe schon so viel mit Gott erlebt. Ich weiß doch genau Bescheid. Kennt ihr das Ich? Ich weiß alles bestens. Mir braucht er doch nichts mehr zu erzählen. Aber so, liebe Geschwister, wie die Israeliten, kennen wir uns selbst oft am wenigsten. Über unsere Geschwister wissen wir Bescheid und können ihnen kluge Ratschläge geben. Aber wehe, wenn sie nicht so spuren, wie wir wollen. Haben wir aber schon unser eigenes Herz angeschaut? Wissen wir, was bei uns alles für Müll noch drinne steckt? Wie die Israeliten denken wir auch öfters, wir hätten jetzt alles begriffen. Wir wissen jetzt Bescheid. Aber sie kannten ihr eigenes Herz nicht. Jetzt kommen weitere Prüfungen, um ihre Untreue zu offenbaren. 3 Tage später beschwerten sie sich schon wieder. Wir wollen kein bitteres Wasser, sondern süßes. Könnt ihr es nachlesen in 2. Mose 15. Wie oft verhalten wir uns genauso? Wir wollen immer nur das Angenehme, das Schöne und unseren Vorteil. Liebe Schwester, lieber Bruder, aber auch das Bittere ist für uns nötig, um uns von unseren Unreinheiten zu säubern. Auch Medizin ist nicht immer süß. Deswegen hat Salomo gesagt in Sprüche 27, ein Satter trägt Honig mit Füßen, aber einem Hungrigen ist alles Bittere süß. Ein paar Tage später beschwerten sie schon wieder über das Mangel ans Essen. Sie sagten, wären wir doch durch die Hand des Herrn in Ägypten gestorben. Erkennst du, wie religiös sie sich verhalten haben? Dann beschwerten sich die Israeliten über den Mangel an süßem Wasser. Erst wollten sie, dann beschwerten sie sich wieder. Immer wieder nörgelten sie, immer wieder beschwerten sie sich, wenn nicht so lief, wie sie es dachten oder wollten. Solange es für sie gut aussah, bequem war, vorteilhaft war, hielten sie Gottes Wort, lobten, tanzten, dankten für seine Gnade und für seine Güte. Aber sofern es schwierig wurde, Gottes Wort zu gehorchen, meckerten sie wieder. Eine Klage kam nach der anderen, Beschweren über Beschweren. Wisst ihr, schauen wir uns mal Mose an. Er klagte nicht so viel, er beschwerte sich nicht so viel. Äußerlich war zwischen Moses und den Kindern Israels kein Unterschied zu sehen. Alle stammten von Abraham ab. Alle hatten Ägypten, ein Symbol für unsere Welt, durch die Gnade und Kraft Gottes und seine Wunder verlassen. Alle hatten die gleichen Möglichkeiten, die Verheißung Gottes für sich zu erlangen. Alle bekannten sich dazu, Gott zu kennen und ihnen zu dienen. Und trotzdem war ein Unterschied zwischen Mose und den Israeliten. In Psalm 111 heißt es, die Frucht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Was bedeutet Frucht? Frucht bedeutet in diesem Fall, gehorsam zu sein. Jesus sagte beim letzten Abendmahl, ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Das ist der Nachsatz, wenn ihr tut. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ihr Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Das sagte er, aber er sagt es erst, als Judas weggegangen ist. Wem teilst du deine Geheimnisse? Mit Bekannten oder mit einem ganz guten Freund? Natürlich nur den engsten Freund. Nun, Gott macht dasselbe. Mose war sein Freund. Mose gehorchte auch, wenn es ihm nicht zu seinem Vorteil erschien. Es ist unmöglich, Gott nur zu erkennen, indem man beobachtet, was in der natürlichen Welt geschieht. Das wäre, als ob wir jemanden nur durch den Fernseher oder Radio kennen würden. Macht euch bewusst, Gott ist Geist und seine Wege sind vor der Weisheit dieser Welt verborgen. Gott wird sich nur denen offenbaren, die ihm gehorsam sind, ohne Wenn und Aber. Die Kinder Israel erkannten nicht die Wege Gottes. Sie hatten nicht die Einsicht, hinter Gottes Handlung zu sehen. Und sie stimmten deswegen nie mit ihm überein. Mose fürchtete Gott und deshalb offenbarte ihm seine Wege, seinen Willen. Und da die Kinder Israel jedoch Gott nicht respektierten, waren sie geblendet und ihre Erkenntnis stark eingeschränkt. Wisst ihr, wenn man sich anschaut, was Paulus über die Menschen sagte, die Gott nicht respektierten, finde ich, hat sich bis heute nicht viel geändert. Es ist heute noch aktuell. Wenn man die ganze Bibel liest, sie ist so aktuell. In Römer 1 steht, und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild vom vergänglichen Menschen. Wisst ihr, wir haben nichts dazu getan, dass wir geboren sind. Ich habe mir meine Eltern nicht ausgesucht. Ich kann nichts dafür, wo ich geboren bin. Ich kann nicht dafür, dass ich jetzt so klein bin, dass ich dick bin, dafür kann ich was. Aber nicht, dass ich so klein bin. Wer hat uns einen Verstand gegeben? Wer gibt uns die tägliche Kraft und die Fähigkeit, aufzustehen, mit unseren Händen zu arbeiten? Mach einem während dieser Zusammenhänge erstmal bewusst, wenn diese die Selbstverständlichkeiten plötzlich aufhören. Für uns ist oftmals schon alles so viel Selbstverständlichkeit. Erst als mein eines Auge seine Sehfähigkeit verlor, die ich jetzt nur noch 20% sehen kann mit dem einen Auge, war ich dankbar, dass ich wenigstens auf ein Auge sehen konnte. Vorher ist mir das nicht bewusst gewesen. Wir kommen nackt und unbeholfen zur Welt und so verlassen wir sie auch wieder. Wir können nur bereits Gemachtes uns aneignen und nichts, aber auch gar nichts aus uns selbst bewirken. Das merken wir auch, wenn wir nachts schlafen. Wir wissen nicht, aber wir atmen trotzdem weiter. Unsere Organe arbeiten weiter, ohne unser Zutun. Und darum gebührt in allem allein Gott die Ehre. Alles ist Gnade. Gott hat alles schon im Voraus getan für uns. Der tiefste Grund unserer Freude soll nicht darin liegen, unsere Arbeit für Gott, sollte zumindest nicht, sondern Gottes Wirken für uns sollte uns freuen, was er für uns alles getan hat und gemacht hat. Halleluja. Und zwar ganz allein in seiner schon vor Grundlegung der Welt über uns ausgebreitete göttliche Gnade unserer Erwählung. Er erwählt uns und er beruft uns. Amen. Und das macht mir bewusst, ich kann nichts machen. Denn alles, was ich tun kann, hat mir Gott gegeben. Alles, aber auch alles ist Gnade. Oft wird alles kritisiert, auch selbst in den verschiedenen Gemeinden. Hin und her, es wird kritisiert durch einen Anruf, SMS oder Gespräch. Und wisst ihr, manchmal bin ich auch, dass bei mir so manchmal hochkommt, ich könnte mit der Faust auf den Tisch hauen. Und alles rechtfertigen, klarstellen und sagen, was wollt ihr eigentlich? Aber wisst ihr was? Dann kam plötzlich bei mir ein Gedanke. Renate, ziehst du erst mal deinen Balken aus dem Auge. Ping. Ich war vielleicht erschrocken. Wie oft hast du schon kritisiert? Schlecht über andere gesprochen? Ups. Ich? Oder die anderen? Wisst ihr, wenn die Sonne durch das Fenster im Raum scheint, sehen wir Staub, den wir sonst nie gesehen haben. Und wenn das Licht Gottes in uns kommt, werden wir feststellen, dass das, was wir bei anderen richten oder worüber ihnen vielleicht heftige Vorwürfe machen, bei uns genauso oder noch viel stärker vorhanden ist. Und noch viel anderes Ungutes dazu. Denn wenn wir mit einem Finger auf den anderen zeigen, zeigen drei auf uns zurück. Und der andere ist manchmal unser Spiegelbild, um zu zeigen, was bei uns noch so versteckt ist. Unter der Schlagsahne. Ja, wenn wir ehrlich sind, unweigerlich erkennen wir, dass unsere Schuld im Verhältnis der Geschwister wie ein schwerer Balken gegenüber einem federleichter Splitter ist. Ich schämte mich sehr, als ich das gehört habe in meinem Herzen. Gott kennt unser Herz. Er hat einen Plan mit uns. Aber wir kennen uns selbst oft nicht. Wir gehen an unseren Spiegel oft vorbei. Erst wenn wir unsere Schwächen erkennen, wenn wir selber ehrlich zu uns selbst sind, können wir heil werden und gleichzeitig abhängig von Jesus. Er hat an uns Interesse. Er liebt uns. Und Jesus ist Herr über jede Lage. Das Schlachtfeld ist in unseren Herzen. Aber was soll's? Gott baut sein Haus. Bleibt also ruhig. Oft verhalten wir uns wie störrische Esels in verschiedenen Situationen. Wir kämpfen und ringen und immer wieder bis aufs Äußerste mit unserem ungläubigen Fleisch und diesen sich auftürmenden Problemen. Ich sehe, ihr kennt es. Wir versuchen, unseren Verstand zu beruhigen, unsere menschliche Vernunft irgendwie beizubringen, dass Gott alles zurechtbiegen wird. Aber alles Ringen und Beschweren, alles Kämpfen half nichts. Alles hat nicht so funktioniert. Wenn du begreifst, dass Gott dich liebt, wird er dir Stärke verleihen und Stabilität. Wir werden fähig, mit anderen besser zusammenzuarbeiten und Gottes Absichten auszuführen. Wenn wir erst einmal verstehen, dass er uns liebt, dass er uns wertschätzt. Da, wo Einheit im Geist ist, herrscht immer wieder Segen. Da wird auch der Segen fließen. So steht es in Epheser 4, 1 bis 6. Christen sind häufig deshalb nicht vereint, weil sie Gott nicht vertrauen. Gottes Quellen sind nicht wie ein großer Kuchen. Wir kämpfen nicht um ein Stück von Gottes großen Kuchen. Wir sind nicht im Wettbewerb mit unseren Brüdern und Schwestern in Christus. Gott möchte, dass du mit deinen Brüdern und Schwestern in Einheit bist. Gemeinsam erreicht man mehr als alleine. Sie können sich gegenseitig aufrichten, wenn sie fallen. Und wenn ich so im Ringel und Drangel bin, dann höre ich dann plötzlich wieder eine Stimme in mir. Weißt du, jetzt streich mal alle deine Probleme durch. Höre endlich auf zu kämpfen und schaue auf mich. Und dann höre ich die Stimme in mir, die sagt, Gott sagt, schaue auf mich. Bin ich stark oder bin ich nicht stark? Kann ich es oder kann ich es nicht? Du musst dich nicht rechtfertigen. Das ist immer wieder die einzige Frage, die er mir stellt, bis heute. Aber dennoch will ich Gott immer wieder überzeugen, wie außerordentlich schwierig und unzumutbar doch meine Situation ist. Er sieht doch alles. Stehe ich da alleine da? Aber am Ende aller eigenen Kräfte und gleichzeitig am Nullpunkt aller Erwartungen angekommen, geschah immer dasselbe. Nachdem ich mit Gott, mit dem Teufel und mit mir selbst erfolglos gekämpft habe, beendet der Herr mein Ringen und Stöhnen stets mit derselben Frage. Renate, wer ist größer, deine Sorge oder ich? Kann ich es oder kann ich es nicht? Schau jetzt allein auf mich. Und dann durch das Aufblicken zu Gott und unserem Vater, und wenn wir dann ganz sachte sagen, Herr, dein Wille geschehe. Du hast recht. Geschah immer wieder eine Wende. Dies ist der Weg in das uns geschenkte Auferstehungsleben. Je mehr wir Gottes Größe begreifen, umso größer ist unsere Fähigkeit, ihn zu achten und zu respektieren. Wir müssen einfach seine Größe begreifen. In Psalm 15,3 steht, groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Und das müssen wir kapieren. Und wir müssen es begreifen. Und nicht nur im Kopf, sondern auch in unserem Herzen. Oft spreche ich dann mit mir selber. Ach, was war ich doch wieder ein Esel. Du bist doch Herr, du bist ja viel größer als alles. Wie kann ich das vergessen? Und trotzdem vergisst man oftmals. Mir ist so groß geworden, solange wir auf Gott schauen, kann die Welt aus den Fugen geraten und es beeindruckt uns nicht mehr. In Habakuk 3, Vers 18 bis 19 steht, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Preist den Herrn. Gott kommt nie zu spät. Stets im selben Augenblick, wo aller Streit, alle Handgemenge, alles eigene Kämpfen und eigenes Abmühen ein Ende nahm und ich auf Gott schaute, mich in seine Hände fallen ließ, ihn dankte und Ehre gab, wurde ich ruhig und ohne eigene Anstrengung aus der Prüfung getragen. Ich lese oft ein Lied, auch wieder in das Gesangbuch von Neues Leben. Jesus, meine Freude heißt das. Entschuldigung. Herr, habe Acht auf mich und reiß mich kräftiglich von eitlen Dingen. Denn ein gefesseltes Herz kann sich ja himmelwärts durchaus nicht schwingen. Herr, habe Acht auf mich, schaff das Herz, mein Herz, sich im Grund bekehre, trifft vom verborgenen Bann dein Auge noch was an, Herr, das zerstöre. Herr, habe Acht auf mich, töte in mir nachträglich die Einliebe, Trägheit, Lust, Furcht und Neid, Menschengefälligkeit und unlaute Triebe. Amen. Lass deine Liebe durch uns durchfließen, denn ich habe auch so einen Spruch gelesen, ist mir auch so groß geworden, da hieß es, denn Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrheit ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Die Liebe ist so wichtig. Jesus sagt im Neuen Testament, in Matthäus, du sollst den Herrn, dein Gott, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Lebenskraft und deinem ganzen Denken lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dies besteht aber nicht darin, dass wir aus eigenem Antrieb dazu uns entschließen, sondern besteht darin, dass Gott uns schon geliebt hat. Jesus bringt diese Liebe Gottes in seinem ganzen Leben, einfach in seinem Dasein als Sohn Gottes unter uns Menschen. Er bringt diese Liebe Gottes und ermöglicht damit, dass wir das große Gebot erfüllen können. Nur durch ihn. In der Bibel steht, ich aber sehe auf den Elend, der zerbrochenes Geistes ist, zittern vor meinem Wort. Das hat mich so ergriffen, dieser Satz. Und überleg mal, wenn Gott was sagt, dann gibt es kein Wenn und Aber. Wenn Gott sagt, vergib deinen Bruder, dann fang nicht an zu diskutieren und sag, Herr, hast du nicht gesehen, er hat mich doch zuerst verletzt. Ich bin doch unschuldig. Warum soll ich ihn denn vergeben? Besser wäre, wenn du sagst, vergib mir, Herr, dass ich so spät kapiert habe. Du hast recht. Gott kann uns niemals segnen, wenn wir nicht vergebungsbereit sind. Das ist A und O. Wenn er sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen, und plötzlich kommt uns der Gedanke, oh, oh, jetzt habe ich es aber gerade verflucht. Dann erschüttert mich sein Wort, wenn es plötzlich in meine Gedanken kommt. Dann sage ich schnell, Herr, vergib mir meine Hartherzigkeit. Ich bin berührt, wenn der Herr zu mir spricht. Mit seiner Kraft und Hilfe will ich dann sein Wort umsetzen. Gott kann uns niemals segnen, wenn wir hartherzig sind. Aber wie sieht es aus oft in unserer Zeit bei vielen Christen auch aus? Sie lesen zwar artig in ihrer Bibel, haben ganz viel Wissen in ihr Kopf und dann bekommt man ein Wort und das passt uns nicht. Es schmeckt uns nicht und man versucht es mit Ausreden zu umgeben. Dann werden 10 Geschwister gefragt, und jeder legt es anders aus. Denn jeder kommt ja von seinem anderen Bewusstsein. Und sie fällt mir aber immer noch nicht richtig. Die haben mir es immer noch nicht gesagt, was ich eigentlich wissen will. Dann wird noch der Pastor befragt. Was sagt der denn wohl dazu? Wisst ihr, liebe Geschwister, hier versucht man das Wort Gottes zu umgehen. Sich sogenannt das Beste herauszufischen. Es versucht das Wort Gottes auch von manchen Theologen oder Philosophen durch ihren Verstand, ihren Stolz zu verbiegen. Sie verdrehen das Wort Gottes, wie es ihnen gerade im Kram passt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es den Menschen auch so gefällt. Denn die Wahrheit ist hart. Und so verdrehen wir es, so dass es uns im eigenen Kram passt. Ich bin der Meinung, wir brauchen heute mehr Christen, die mehr Respekt vor das Wort Gottes haben, die berührt sind, die erschüttert werden von seinem Wort. Gott hat gesagt. Wenn ich so jemand begegne, habe ich große Probleme. Es steht geschrieben im Buch, wachet und prüfet. Wenn Gott etwas sagt, dann bringt er Früchte. Und wenn ich aber immer nur sage, Gott hat gesagt, und schaue dann auf sein Leben, auf seinen Lebensstil oder was privat gesagt wird, dann stelle ich doch die Frage, ist es so, dass Gott es wirklich gesagt hat? Man muss aufpassen, wirklich aufpassen, weißt du, wenn jemand sagt, Gott hat gesagt, einfach so daher redet. So eine Routineform. Bei jedem zweiten Wort und merkt keine innerliche Berührung oder Erschütterung, keine Achtung, dann habe ich persönlich Probleme damit. Wo bleibt die Ehrfurcht vor seinem Wort? Wisst ihr, kommen viele mit Menschen zusammen, schon aus Berufsgründen heraus. Und ich höre auch viel und jeden Tag und unterwegs im Gespräch. Aber ich erzittere dann nicht dabei. Denn diese Sachen, liebe Geschwister, laufen auf eine andere Ebene ab. als wenn Gott, mein Vater, mit mir redet. Und ich muss sagen, er redet nicht so viel mit mir. Es kommt manchmal nur ganz kurz, wie eine SMS, versteht ihr? Aber dann bin ich jedes Mal im Herzen erschüttert, ganz berührt. Denn oft, was er dann sagt und redet, sind keine Lobetechniken. Oftmals sagt er, warum bist du so hart? Warum sorgst du dich so viel? Warum hast du so viele Ängste? Mein Herz ist dann erschüttert und ich muss innehalten. Ich sehe auf den Elend, der zerbrochen Geistes ist und zittert vor mein Wort. Gottes Wort erschüttert uns oft, geht uns nahe. Unser Vater will mit Menschen reden, die Respekt haben, Ehrfurcht für ihn haben. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, hör mal, Gott hat zu mir gesagt, ich soll die Arbeitsstelle annehmen, und dann ist er aber am Morgen die Arbeitsstelle schon vergeben, was dann? War es wirklich Gott? Dann frage ich mich, war es Gott oder war es Wunschdenken? Man könnte doch sagen, ich habe den Eindruck, ich meine, ich empfinde. Aber Gott hat gesagt, hört sich an, wie Gott hat gesagt, meine Kinder haben gesagt, meine Geschwister haben gesagt, mein Pastor hat gesagt, sie schieben alles auf eine Ebene. Denkt mal drüber nach. Sie schieben alles auf eine Ebene. Gott sucht Menschen, die einen zerbrochenen Geist haben, weil sie erkannt haben, wie klein sie sind. Und dass ich nicht die Fähigkeit habe, irgendetwas zu machen, außer der Herr hat schon vorausgetan. Wisst ihr, der Herr lacht manchmal über uns. Und wisst ihr warum? Wenn wir einen 5-Jahres-Plan machen. Wenn wir zerbrochen sind, dann redet er mit uns und wir sollten berührt und erschüttert sein, was Gott sagt. Es gibt auch Christen, die nach jeder Weissagung angeln. Wenn einer so prophetischen Dienst hat und nach vorne geht und spricht, Gott hat gesagt, du wirst reich, du wirst Millionär, dann greifen bestimmt über die Hälfte danach. Aber es ist vielleicht nur für einen bestimmt. Eine Million, oh, das ist toll. Denk drüber nach. Auch in einer Predigt ist nicht immer alles für dich. Sie muss dein Herz berühren. Ein Ja oder ein Aha-Erlebnis haben. Verstehst du, was ich damit sagen will? Wenn Gott spricht, werden viele seelischen Sachen wieder heil werden und in Ordnung kommen. Gott hat ein Bedürfnis, mit uns zu reden, Pläne zu zeigen. Er kann es aber nur, wenn wir ein zerbrochenes Herz haben. Der Plan Gottes ist wunderbar mit uns, dass wenn du nur glaubst, dass alle Dinge möglich sind. Auf einen Satz möchte ich trotzdem noch besonders aufmerksam machen, der danach kommt. Das ist eine Bedingung. Und nicht zweifeln wirst in deinem Herzen. Dann sind alle Dinge möglich bei Gott. Wir haben einen Jesus, der die zerbrochenen Herzen heilt, die Gefangenen freisetzt und die schlimmsten Menschen rettet. Was ist, wenn Gott aber schon längere Zeit nicht mit dir geredet hat? Passiert doch mal, ne? Dann hilft es vielleicht, dass wir mal in uns selbst hineinschauen, in unser Herz und uns wieder mal fragen, wer bin ich und wer ist Gott? Er will mit dir reden, er will dein Herz erschüttern und es wird uns nicht immer schmecken. Die Wahrheit ist hart, aber sie kann uns befreien, sie kann uns heilen. Und vielleicht sagt er, ich wollte so oft mit dir reden, aber du warst so stolz. So arrogant, so religiös. Aber wenn du dich vor Gott demütigst und dich mit ihm alleine triffst in deinem Zimmer, zurückziehst, wo du ungestört bist, völlig zerbrochen und vielleicht auch weinst und betest, ich weiß nicht mehr weiter, hilf mir, dann wird alles gut. Wenn Gott mit dir redet, ist es nicht immer eine Halleluja-Ebene. Und wenn ich auf mich selber schaue, muss ich bekennen, wenn Gott mit mir redet, ist es auf 90% keine Halleluja-Ebene. Meistens bin ich berührt, erschüttert oder es zerbricht was in mir. Die Christen, die wirklich Gottes Stimme hören und immer nur Halleluja sagen, es stimmt auch was nicht. Sie sind oft nach meiner Meinung nach, ja, haut was nicht hin. Im Alltag sieht man oft viele Menschen, die Hilfe brauchen, die krank sind und fühlen uns verantwortlich, ständig parat sein zu müssen und zu helfen. Aber auch hier müssen wir unser Herz prüfen. Oftmals kommen die Gedanken in uns auf, dass wir durch die guten Werke so toll sind, was wir alles Gutes für Gott tun. Falsch. Wir müssen uns ganz bewusst machen, dass wir ohne Gott keine Fähigkeiten haben, etwas Gutes zu tun. Es ist eine Falle zur Überheblichkeit, zum Stolz. Prüfe immer dein Herz, aus welchem Motiv tust du was. Stolz ist ein Greuel vor Gott. Wer sich selber zu erhöhen sucht und sich seiner Werke rühmt, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst rühmt, tut es immer auf dem Weg des Unrechts und der Erniedrigung seines Nächsten. Matthäus 23, 12. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, soll erhöht werden. Du und ich sind doch alles Geschwister. Das schließt doch die Selbstüberhebung aus. Es ist doch tragisch, wenn Gläubige aus fleischlichem Trieb die Pharisäer nachahmen. Das war gemäß im 1. Korinther 14 die Fehler der Korinther. Sie taten in den Zusammenkünften alles, um vor den anderen zu glänzen und wurden da niemand auferbaut. Wachet und prüfet. Wir müssen aufpassen, wenn Leute sagen, meine Schwester, mein Bruder, du hast so klasse für mich gebetet. Es könnte eine Falle für uns werden. Oder ich gebe an und erzähle anderen, ich bin so treu und gebe immer meinen Zehnten. Ich habe jahrelang gedient, dies und für dich und für das getan. Was wird aber Gott dazu sagen? Du bist errettet, aber trotzdem ist dein Herz noch nicht in Ordnung. Bringe alles ans Licht, Gott wird alles hinwegwischen. Wenn du ihn lässt, das ist kostbare Blut Jesu Christi, wird dich von allen Unreinheiten des Herzens reinigen. Wenn du glaubst und vertraust, wird Gott in dein Leben den Sonnenschein seiner Liebe strahlen lassen. Alles, was du Gott gibst, deine Zeit, deine Gabe, ist, was Gott dir gegeben hat. Das müssen wir begreifen und das muss in unser Herz eingehen. Dann kommen wir wieder auf den Teppich zurück. Dann werden wir wieder bescheiden und sehen, wie klein wir sind. Wenn wir endlich begreifen, Gott, mein Leben gehört dir, meine Zeit gehört dir, alles gehört dir, mein Geld, alles gehört dir, mein Vater. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Ich schenke dir jetzt 1.000 Euro und du kaufst mir jetzt, um mir eine Freude zu machen, etwas ganz Schönes für 100 Euro, was ich mir schon immer gewünscht habe. Das ist ganz lieb und ich freue mich auch. Aber hast du was Außergewöhnliches getan? Nein, es sind immer noch 900 übrig, die ich dir gegeben habe. Richtig? Und oft vergessen wir, was wir Gott geben, dass er es uns schon gegeben hat. Nur der Dienst ist echt, der wirklich ganz um den anderen Willen geschieht. Nur die Tat empfängt Lohn von Gott, die wirklich nicht um des Lohnes willen, nicht mit den entferntesten Gedanken an Lohn geschieht, bei der die eine Hand wirklich nicht weiß, was die andere tut. Da denke ich immer an das Märchen von Frau Holle. Die eine, die hatte unbewusst alles getan, was ihr vor die Füße kam. Unbewusst. Die andere hat das Gleiche getan, aber aus Pflicht und weil sie haben wollte. Den Lohn, was die erste hatte. Ne? Deswegen müssen wir immer auf unsere Motive, was wir im Herzen haben, warum wir etwas tun. Das gleiche gilt auch für sich das Selbst, wenn man sich selbst erniedrigen will, so scheinheilig. Ne? Wo es bewusst geschieht und sich nicht als eine echte Überzeugung von der eigenen Niedrigkeit vor Gott darstellt, das ist nicht anders als nur eine raffinierte Form des eigenen Erhöhens. Manch einer hat ja so den Mogen raus, dass ich so einfach so, ach, was bin ich heute bescheiden. Jesus verurteilt den Pharisäer in uns. Und wir müssen uns hüten, in den verborgenen Pharisäer in uns hineinzufallen. Also wir haben sehr viele Stolpersteine und Fallen. Und deswegen steht so oft in der Bibel, wachet und prüfet. Passt auf. Tagtäglich fallen wir. Aber wichtig ist, dass wir wieder aufstehen. Denn wir haben Hoffnung. Im Blut Jesu liegt die vollständige Kraft deiner Erlösung. Schaut unverwandt, meine Lieben, auf Jesus. Jesus lebt, er ist auferstanden und er sagt, werdet wie die Kinder. Und wenn du jetzt ganz kindlich glaubst, dass das Blut des Sohnes Gottes auch heute noch Kraft hat, eine wirksame Kraft Gottes ist, wirst du es erleben und wirst es erfahren. Ich jedenfalls hänge mein ganzes Leben an dieser einzigen Hoffnung. Wir sind alle noch nicht vollendet und fallen so manche Fallen und Stolpersteine rein. Sind oftmals enttäuscht und sind oftmals auch verletzt. Aber Gottes Gnade ist für jeden da, der nach ihm ruft. Bei Gott ist nichts unmöglich. Gott kann vergeben und jede Verletzung des Herzens heilen, wenn wir ernsthaft darum bitten. In jeder Schwachheit wird Gott deine Stärke sein. Du, der du seine Berührung benötigst, erinnere dich daran, dass er dich liebt. Du Elender und Kranker, schaue auf zu Gott, der Gnade, dessen Wesen Liebe ist. 1. Johannes 3 steht, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das heißt, liebe Geschwister, wir werden nach diesem Leben sehen, der mich, der dich geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Jesus Christus, mein Heiland und Herrn, ich werde in der Herrlichkeit bei ihm sein. Wisst ihr, das macht das Leben erst lebenswert, ein Ziel zu haben, eine Hoffnung zu haben, die keine Fata Morgana ist, sondern eine gesicherte Zukunft ist. Und diese Sicherheit gibt mir nur Jesus allein, der am Kreuz auf Golgatha die Strafe für meine Sünden getragen hat, der als Gerechter für mich Ungerechten gelitten hat. Ich war getrennt von Gott durch meine Sünden. Jesus hat alles getragen für mich. Jeden Mist, den ich gebaut habe, hat er getragen am Kreuz, um mich und zu Gott zu führen. Jesus, halte mich ganz fest, auf dass uns nichts trennen kann. Das sage ich häufig. Keine Arbeit, keine Last, kein anderes Interesse, keine Freunde. Ich will nur immer in deiner Gegenwart leben. Amen. Denn du bist da. Mir ist groß geworden, das Lied Amazing Grace. Habe ich hier nur mal so einen kleinen Ausschnitt aufgeschrieben. Da steht, erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, der ein armes Wesen wie mich gerettet hat. Einst war ich verloren, doch nun bin ich gefunden. War blind, doch nun kann ich sehen. Es war Gnade, die mein Herz lehrte zu fürchten, und Gnade erlöste mich von meiner Furcht. Wie kostbar erschien mir diese Gnade zu der Stunde, da ich zum Glauben begann. Das ist so herrlich, da kann man so drüber meditieren. Es gibt einen breiten und einen schmalen Weg. Auch viele Gottesdienste finden wir auf dem breiten Weg. Dort finden wir die Massen. Die fühlen sich so schön an, so gefühlsvoll. Betrachten wir sie aber näher, sind sie oft zum Selbstzweck und zur Selbstberuhigung geworden. Der süßliche, besänftige Gottesdienst gefällt Gott nicht. Lesen wir in Amos 4, 6, 11. Können als Interpretation das Ziel verfehlende Gottesdienste gelesen werden. Das Problem ist nicht der Ablauf des Gottesdienstes, sondern das Leben der Gottesdienstteilnehmer. 5-mal wird den Israeliten vorgeworfen, trotzdem seid ihr nicht umgekehrt. Der Text schilderte Versuche Gottes, seine Erwählten zur Umkehr zu bewegen, und zwar nicht allein durch Umkehrpredigten, sondern durch geschichtliche Ereignisse, die Israel als Zeichen Gottes deuten sollte. Und die Eingriffe werden wie die Plagen in Ägypten angeführt, Hunger, Durst, Missernten, Heuschrecken, Pest und Schwert. Und nach Amos 4 richtet sich die Macht Gottes gegen das eigene Volk, um es zur Umkehr zu bewegen. Denkt mal drüber nach. aber sie scheinen blind für die Zeichen Gottes und bleiben bei ihren süßen, klebrigen Festlichkeiten. Offensichtlich machen die Feste stumpf und nicht sensibel für die Schuld des Alters. In Amos 4,12 steht, hier erleben wir auch einen Gott, der nicht nur so liebt, sondern der uns auch zur Rechenschaft zieht und vor dem sich die Frommen verantworten müssen. Für diese Art Begegnung Gottes ist eine Veränderung des Lebensstils und der Einstellung notwendig, nicht nur des Gottesdienstablaufes. Gottesdienst und Anbetung können Gott beleidigen, wenn der Lebensstil der Beter und Haltung sich selbst beruhigen wollen, statt sich von Gott in Bewegung bringen zu lassen. Der Beter empfindet so ein warmes Gefühl, aber er verfehlt sich beim Erkennen der eigenen Schuld im Alltag und dabei den Nächsten zu dienen. Amos erinnert sich an den Schöpfer, der die Macht zur Zurechtweisung hat. Umkehr wäre die Rettung. Das Anbetungslied von Amos 4,13 besingt die Macht Gottes, die auch bedrohlich sein kann. Er hat die Berge geformt und die Winde geschaffen. Er verkündet den Menschen, was er vorhat. Er lässt den Tag zur Nacht werden. Er schreitet über die höchsten Gipfel der Erde. Der Herr, der Gott der ganzen Welt, ist sein Name. Und in Römer 14, in dem Neuen Testament steht so ähnlich, warum verurteilst du dann deinen Bruder oder deine Schwester? Und warum verachtest du sie? Wir alle einmal werden vor Gott stehen und von ihm gerichtet werden. In den Heiligen Schriften steht, so gewiss ich der Herr lebe. Alle werden vor mir auf die Knie fallen. Alle werden Gott die Ehre geben. So wird also jeder Einzelne von uns sich für sein eigenes Verhalten verantworten müssen. Und im 2. Korinther 6 steht, als Gottes Mitarbeiter rufe ich euch also auf, gebt Acht, was ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfängt. Gott sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch, wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Rettung. Amen. Nutzet die Chancen. Gott, der Herr, liebt euch. Er kann euch aber auch züchtigen, wie wir Eltern es auch mit unseren Kindern machen, ne? Aber aus Liebe. Steht auf und kehrt um. Was kann dazu helfen, dass Umkehr nicht nur im Kopf und Fühlen bleibt, sondern wirklich auf die Füße gestellt wird? In Jona 3, Vers 10 steht, Gott sah, dass sich von ihrem bösen Treiben abwandten, und da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Nicht das Fasten oder Bußrieten oder Wohltaten, sondern die Abkehr vom Bösen findet die ausdrückliche Beachtung Gottes. Die Niniviten kehrten um und das reizte Gott. Seine Gerichtsankündigung zu überprüfen und die Umkehr gehört dazu, geschieht nicht nur im Kopf, sondern durch ersichtliche Taten. Die Umkehr zeigt, dass die Niniviten die angekündigte Strafe für berechtigt hielten. Genau wie der Schächer am Kreuz. Er sagte, wir haben es getan. Es ist berechtigt, dass wir hier hängen. Sie sahen es ein. Die Umkehr zeigt, dass die Niniviten die angekündigte Strafe für berechtigt hielten und hofften auf die Barmherzigkeit Gottes. Nachdem die Niniviten das Trennende zwischen Gott und Mensch beseitigt haben, kann Gott wieder seine Nähe gewähren. Jesus betet für uns alle. Er bürgt dafür, dass du und ich auch einmal dort sein werden, wo er ist. Im Hebräer 6, 19, 20 steht, diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer, fester Anker, der hineinreicht bis ins innerste Heiligtum, in das Allerheiligste hinter dem Vorhang im himmlischen Tempel. Dorthin ist Jesus uns vorausgegangen, um uns den Weg zu bereiten. Preist den Herrn. Weiterhin steht geschrieben, da Gott nicht lügen kann, soll es uns einen starken Ansporn geben, dass wir unsere Zuversicht nicht preisgeben und in der Hoffnung auf die uns zugesagte Erfüllung festhalten. Amen. Nicht unser menschliches Versagen oder gefahrvolle Möglichkeiten, sondern auf die Gnade und Treue Gottes sollen wir unseren Blick richten. Wir besitzen die Hoffnung als sicheren Anker. Das ist ein Bild von der Seefahrt. Der Anker verschwindet unter der Oberfläche des Wassers. Er sinkt auf dem Meeresgrund und hält Schiff am verborgenen Felsengrund fest. So ist das Lebensschiff des Christen durch die Hoffnung in dem unsichtbaren Felsengrund der Ewigkeit verankert ist. Glaubende Menschen halten Gottes Versprechen, die Hoffnung auf die Herrlichkeit für die große Realität als die Not der Gegenwart. Die Hoffnung verbirgt durch Gottes Wort ist der Anker ihres Lebens, der in Ewigkeit haftet. Glaubt an die Macht des Herrn in dir und an dir und durch dich. Denn der, welcher in euch ist, ist größer als der hier in der Welt. Wer auf Gottes Wort vertraut, wird den Sieg erleben. Die Welt kämpft und rangelt und streitet. Christen wirken durch den Glauben in der Ruhe vom Triumph Christi herunter und tragen auf diesem Weg den Sieg in dieser Welt hinein. Auch wir sollen ein Anker mit Gottes Hilfe sein für verlorene Menschen. Das ist wahrer Missionsdienst. Was braucht die Welt, die so ruhelos ist, nötig als ein Zeugnis göttlicher Liebe und Frieden? Wenn wir Gottes Kinder uns benehmen wie die Hühner, werden wir keine verlorene Seele eine Hilfe sein. Liebe Geschwister, wir sollen aus der Gewissheit der Liebe Gottes, der Treue Gottes, durch diese Probleme dieser Welt schreiten und mittendrin den Frieden und die Liebe Gottes verbreiten. Und nun passt mal auf, es gibt für jede Situation unseres Lebens eine Lösung. Für jede Situation. Sie ist oft für uns nicht logisch, aber effektiv. Sie ist nicht unbedingt mit irdischem Vorteil verbunden, aber sicher mit göttlichen. Eine göttliche Lösung verändert nicht in jedem Fall unsere Umstände, aber mindestens unser Herz. Gott ist barmherzig und voller Gnade. Wer immer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Suchet ihn jetzt. Heute ist die Chance dazu. Ruft ihn gerade jetzt an. Das ist eure Chance jetzt. Es gibt Vergebung, Heilung und Erlösung. Wir Erwachsene suchen stets wissenschaftliche Erklärung und wollen in allem unser Verstand mit einbeziehen. Gott aber hat immer zu Menschen gesprochen, die ihm vertrauten. Gott gibt nie lange Erklärungen ab. Es ist kurz und bündig und doch unmissverständlich. Auch hier einige Beispiele. Gott sagt uns meist nicht, wann er Hilfe gibt. Er sagt aber, dass sie zur rechten Zeit eintreffen wird. Gott sagt uns meistens nicht, wie viel er gibt, aber er sagt, dass wir genug haben werden. Gott sagt uns meistens nicht, wohin er uns führt, wohl aber, dass er uns recht führen wird. Gott sagt uns meistens nicht, warum er etwas zulässt. Aber er verspricht uns, dass uns alle Dinge zum Besten werden müssen und dass er keine Fehler macht. Gott sagt uns meistens nicht, wie viel er auf uns zukommen lässt, aber dass nichts über unseren Vermögen geht. Gott sagt uns meistens nicht, wie lange ein Zustand oder ein Leiden dauern wird. Er sagt aber, dass es so sein wird, dass wir es ertragen können. Gott sagt uns meistens nicht, wie man ihn sucht, aber er verheißt uns aber, dass er reichlich zu finden ist und besonders in der Not. In solchen Wissen, liebe Geschwister, sollen wir uns getrost in Gottes Hände fallen lassen und in Gott ruhen. Glaube und vertraue, hab kein Aber, keine Zweifel. Die Voraussetzungen sind alle gegeben, alle schon geschaffen und uns geschenkt. Wir müssen darin wandeln lernen. Oft sind wir aber noch schwach und Gott weiß es. Oft machen wir es wie Lots Frau und schauen manchmal wieder zurück und erstarren geistlich gesehen immer wieder zu Salzsäulen. Aber im Gegensatz zu ihr können wir heute immer wieder von vorne beginnen und dabei unablässig Fortschritte machen. Lasst euch nie entmutigen. Gebt niemals auf und schaut immer auf Jesus. Heute ist der Tag. Nutzt die Chance. Amen. Gottes Wille ist, dass alle Menschen errettet werden. Jesus wartet auf euch. Er steht da mit offenen Armen. Kommt her zu mir. Auch hier habe ich wieder ein Gesangbuch. Jesus ist unsere Freude und es passt zu unserem heutigen Thema. Und es heißt, Gott baut sein Haus. Gott baut sein Haus auf Stein. Jeder muss neu und lebendig sein. Gott baut sein Haus Stein auf Stein. So baut er erneuerte Menschen ein. Kein Stein sucht sich seinen Nachbarn aus. Es geht nach des Bauherrn Plan. Er wählt und behaut jeden Stein für das Haus und passt sie einander an. Die anderen drücken und eng ein, doch tragen sie auch und sind Halt. Wer lieber alleine bleibt, der liegt wie ein Stein am Boden, nutzlos und kalt. Gott baut sein Haus, Stein auf Stein. Jeder muss neu und lebendig sein. Gott baut sein Haus, Stein auf Stein, so baut er erneuerte Menschen ein. Der Grund ist sicher und felsenfest, sein Wort, das auch heute zu uns spricht. Und wer sich auf andere Worte verlässt, der bleibt nicht. Sein Werk zerbricht. Gott baut sein Haus, Stein auf Stein. Und jeder muss neu und lebendig sein. Gott baut sein Haus, Stein auf Stein. So baut er erneuerte Menschen ein. Der Eckstein, der alles trägt und hält, das ist unser Herr Jesus Christ. Durch ihn wird das Haus Gottes fertiggestellt, bis alles vollendet ist. Gott baut sein Haus. Halleluja. Rechnet immer mit Jesus zu jeder Zeit und in jeder Lage. Er hat gesiegt und er schenkt uns ein neues Leben in ihm. Liebe Geschwister, ergreift das Wort Gottes und lass es verwurzelt sein in deinem Herzen. Gemäß 2. Korinther 3, 18 steht, indem du ins Wort Gottes blickst, in das Bild Jesus, denn umgewandelt wirst. Jesus ist gekommen, um uns Liebe zu schenken. Und wenn du dich als Aufgewachsener so fühlst, als wärst du wertlos oder nicht liebenswert, dann wisse dies. Jesus liebt dich so sehr, dass er die Gestalt eines Menschen annahm und auf die Erde kam. Jesus schätzt dich für so unbezahlbar, dass er sich selbst hingab, um dich, für dich am Kreuz zu sterben. Jesus liebte dich so sehr, dass er gegen die Mächte der Finsternis gekämpft hat. Und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Begreif es, du bist so kostbar in den Augen Gottes. Wie auch immer deine Vergangenheit war, du bist geliebt. Aber du musst dich für die Liebe Gottes öffnen. Wenn du dich für den Herrn öffnest, wird er dir seine große Liebe für dich zeigen, dich heilen und dich freisetzen. Du kannst eine neue Kreatur sein, voller Leben und voller Lebensfreude. Du kannst Hoffnung und Vertrauen für die Zukunft haben. Er macht alle Dinge neu. Gott ist ein treuer Gott und er lügt nicht. Er ist Satan, der dir erzählt, dass es nicht getan werden kann und Gott es nicht geschehen lassen wird. Glaub den Satan nicht. Glaub nicht diese Lügen. Zweifelt nicht Gottes Wort an. Gottes Wort ist wahr und hat Realität. Der Herr wird alles nach seinem Zeitplan machen. Gottes Zeitplan ist perfekt. Gib in harten Zeiten nie auf. Jesus fragt jeden Einzelnen, hast du Glauben, dass sich die Dinge ändern kann? Jesus fragt, vertraust du, dass ich der bin, der ich sag, der ich bin? Erkennt, dass mit dem Herrn nichts unmöglich ist. Jesus trug persönlich unsere Sünden. Durch seine Wunden bist du geheilt. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Das Wort Gottes ist die Antwort für eine Veränderung in deinem Leben. Wenn wir anfangen, uns selbst zu sehen, wie Gott uns sieht, dann kommt Mut in unserem Herzen. Und wir erkennen, dass mit dem Herrn nichts unmöglich ist. Wozu auch immer er uns beruft, wir können es tun. Er befähigt es uns zu tun. Er bevollmächtigt uns dazu, es zu tun. Jetzt wollen wir noch Gott loben und preisen. Und wir wollen vorher vielleicht aufstehen und das Vaterunser gemeinsam aufsagen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns alle unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir noch schnell Gott noch loben und preisen und unser Opfer aufnehmen. Mit einem fröhlichen Herzen, mit einem gutes Motiv.